willkommen zum neuen Sustainable Podcast mit Merle und Jens. Heute begrüßen wir Anna aus Erfurt von Dachgemüse. Hallo Anna.
Hallo.
Anna, Dachgemüse ist natürlich schon gleich so ein Name, der ein bisschen was verrät, aber auch nicht so richtig klar macht, was es vielleicht sein könnte. Was machst du, liebe Anna? Erzähl doch mal.
Genau, also was wir machen, ist hauptsächlich städtische Flächen zu nutzen und da kleine Gemüsefarmen anzulegen, um den Gemüseanbau wieder in die Stadt zu holen. Ursprünglich hatte ich mir im Kopf gesetzt, als allererstes eine Dachfarm zu eröffnen, also ein großes Flachdach zu suchen und dort Gemüse anzubauen. Deswegen heißt es auch Dachgemüse. Bisher haben wir aber noch nicht das perfekte Dach gefunden. Deswegen haben wir erstmal auf dem Boden angefangen, auf einer alten Gleisanlage im Gewerbegebiet. Aber das macht am Ende keinen Unterschied für das, was wir damit erreichen wollen, nämlich die Städte grüner und gleichzeitig essbar machen.
Das klingt auf jeden Fall erstmal also ein bisschen crazy, aber auch natürlich sehr schön eben auch so, also Flachdach und einfach sozusagen da, wo sonst vielleicht auch nichts wächst. Aber erzähl doch mal, wie bist du da hingekommen? Also hast du irgendwie einen Hintergrund, dass du da gesagt hast, ich habe immer schon viel Gemüse angebaut oder ich mache das sogar vielleicht beruflich oder so. Wie bist du dazu gekommen, also zu dieser Idee?
Also vom Bildungshintergrund bin ich Umweltingenieurin, also ich habe Ökologie und Umweltschutz studiert und bin dann aber erstmal in der Stahlindustrie gelandet. Also ich habe 7 Jahre im Ruhrgebiet in der Stahlindustrie gearbeitet und hatte dort aber eine Wohnung mit einer großen Dachterrasse und habe dort angefangen, Gemüse anzubauen, ganz klassisch in Kübeln und Balkonkästen und ja, habe mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt und mich da immer mehr reingenördet und habe zu der Zeit auch schon einen Blog und einen Insta-Kanal gehabt zu dem Gemüse auf der Dachterrasse. Da ist auch der Name Dachgemüse entstanden. Und ja, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, wo kommt unser Gemüse her und wie wird es angebaut, dann stellt man schnell fest, dass es da sehr viele Probleme gibt und viel im Argen liegt. Und ich habe dann gedacht, das muss doch irgendwie anders funktionieren. Also wieso importieren wir 2/3 unseres Gemüses aus dem Ausland, beklagen uns darüber, dass unsere Städte grau sind und überhitzen? Können wir das nicht irgendwie gemeinschaftlich lösen, indem wir halt einfach die Grünflächen der Stadt schaffen und da gleichzeitig auch Lebensmittel produzieren? Und dann habe ich Anfang 22 mich offiziell selbstständig gemacht damit.
Das ist ja jetzt schon ein bisschen her und du hast aber davor schon so, das haben wir natürlich jetzt noch nicht gewusst, aber du davor hast dich ja auch schon damit beschäftigt, hast du sozusagen privat dann eben auch schon so ein bisschen ja geblockt oder wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Und was hast du damals da so angebaut? Also kannst du das, weißt du das noch? Kannst du das verraten? Also womit hast du begonnen damals, um so vielleicht auch für HörerInnen, die da draußen sind, die auch sich nicht immer nicht trauen, was anzubauen? Womit hast du denn begonnen damals so?
Tatsächlich bin ich direkt in meinem ersten Versuchsjahr in die Vollen gegangen und habe alles Mögliche angebaut. Also auch schon verrückte Sachen wie Kartoffeln im Pflanzsack oder Physalis oder sowas. Das würde ich jetzt Anfängern nicht unbedingt empfehlen. Also für Leute da draußen, die zuhören, die gern starten wollen mit dem Gemüseanbau zu Hause, da eignen sich zum Beispiel Pflücksalate oder Zuckererbsen. Radieschen, auch eine schöne Anfängerkultur, weil das ist pflegeleicht, man braucht wenig Platz und man hat schnell Erfolge.
Und das heißt eben, das andere, also da gibt es auch mal Rückschläge, aber das gehört ja auch mit dazu im Garten oder auch praktisch, praktisch auf dem Balkon, auf der Dachterrasse. Gibt es denn auch so Dinge, wo du sagst, also das hat dich jetzt total überrascht, dass das jetzt so gut gewachsen ist, dann sozusagen auf dem Balkon, auf der Dachterrasse und wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder irgendwie was Exotisches vielleicht auch?
Am Ende kann man tatsächlich einfach fast alles auch auf der Dachterrasse im Kübel anbauen. Also auch Melonen und Kürbisse und ja, Physalis habe ich gerade schon gesagt zum Beispiel. Also da sind wirklich der Gemüselust keine Grenzen gesetzt.
Ja, also ich frage auch mit dem Hintergrund, weil wir praktisch hier in Südbaden jetzt auch mittlerweile merken, es gibt immer mehr Kakis beispielsweise aus der Nähe und auch Melonen. Und wir haben dieses Jahr das erste Mal tatsächlich auf dem Balkon Melonen angebaut und das hat auch super geklappt. Also hätten wir niemals gedacht, aber das hier dann würde ich, also zwei große praktisch Honigmelonen gewachsen sind und wir immer dachten, fallen die jetzt irgendwann runter, weil die auch dann so runterrankten vom Balkon. Und nein, also die hielten die ganze Zeit an so kleinen, dürren Pflänzchen und die haben wir dann geerntet und die schmeckten also fantastisch. Also und das hat sich, glaube ich, schon auch natürlich verändert, dem auch so, dass dem Klimawandel sei Dank leider, dass solche Dinge natürlich auch besser bei uns wachsen. Aber gibt's denn auch so Sachen, wo du sagst, also du hast jetzt von Gemüse gesprochen, so Obst oder so, die dann vielleicht auch sogar ja ein bisschen zu kompliziert sind, sie anzubauen. Also ich denke da vielleicht auch sogar an Kaki oder so, also baust du sowas auch schon an oder gibst du sowas schon oder sagst du, das ist komplizierter oder Kiwis beispielsweise, damit erstmal zu warten und dann erstmal ja abzuwarten und zu sagen, okay, ich fange erstmal mit den Zuckererbsen, hast du gesagt, Radieschen, Salat und so und das ist vielleicht dann zu kompliziert oder was meinst du?
Also Kaki und Kiwi habe ich tatsächlich beides noch nicht angebaut. Also der Schwerpunkt liegt tatsächlich mehr auf Gemüse und Kräutern, weniger auf Obst. Und also für so Balkonkübel und so, da macht es immer Sinn, eher, also wenn man Fruchtgemüse anbaut, auf kleinfrüchtigere Sorten zu gehen. Also ich werde mit einer Cherry-Tomate mehr Erfolg haben als mit einer Fleischtomate. Und wenn ich unbedingt Kürbis anbauen will, dann sollte ich mir auch lieber einen suchen, der kleinere Früchte produziert und nicht direkt einen Halloween-Kürbis, weil dann komme ich mit dem was mit dem Gießen und dem Düngen nicht mehr hinterher.
Wie genau können Kundinnen und Kunden bei euch mitmachen? Wie funktioniert das?
Also wir haben quasi drei verschiedene Angebote, eigentlich auch für drei verschiedene Zielgruppen. Also zum einen verkaufen wir das Gemüse, was wir in der Stadt anbauen, als Gemüseabos. Das heißt, wenn ich einfach nur gerne mich regional und saisonal ernähren möchte, aber keine Lust habe, das selber zu machen, dann schließen die Leute ein Gemüseabo bei uns ab und holen sich einmal die Woche eine bunte Kiste mit dem, was gerade reif ist, was gerade wächst. Wenn man Lust hat, selber zu gärtnern, dann kann man sich bei uns Jungpflanzen und Saatgut kaufen. Da haben wir halt ein Sortiment, was auch extra so ausgewählt ist, dass man da auch für einen Balkon und für ein Fensterbrett Sorten findet, die da gut wachsen. Und wenn man noch gar keine Ahnung vom Gärtnern hat und das aber gerne haben möchte, dann bieten wir halt Workshops an. Wie baue ich Gemüse auf einem Balkon an zum Beispiel?
Und du hast es ja auch so geschildert jetzt, also von sozusagen deiner Herkunft und so, wie du ausgebildet wurdest, wie du gearbeitet hast und so. Hast du denn immer schon irgendwie so ein, ich nenne es mal jetzt Nachhaltigkeitsgehen, klingt ein bisschen blöd, aber hast du denn immer schon irgendwie so ein Gefühl dann für Nachhaltigkeit gehabt früher, dass du gesagt hast, so, das hat mich immer schon interessiert oder gab es irgendwie so einen Auslöser dafür, dass du gesagt hast, jetzt versuche ich dann einfach das mal anders zu machen? Also gab es da ein Erlebnis oder so vielleicht auch oder hast du da auch Vorbilder vielleicht bei der Nachhaltigkeit?
Naja, was heißt bei Nachhaltigkeit? Also zumindest wenn es um die Pflanzen geht, sage ich immer, das steckt in den Genen drin, weil meine ganze Familie schon immer was mit Pflanzen gemacht hat. Also meine Großeltern von beiden Seiten haben Gartenbau gelernt, meine Mutter ist Floristin, es hatten immer alle irgendwie Gärten. Ich war als Kind immer viel draußen in der Natur mit meinen Eltern und das ist natürlich irgendwie stark verankert.
Das ist ja schon prägend dann. Also wenn du sagst immer so, dass ich bin ja selbst Pädagoge und weißt immer so frühkindliche Prägung und wenn du da früh schon irgendwie unterwegs warst im Garten oder im Wald oder so, dann hast du natürlich auch so ein bisschen so ein Faible dafür. Würdest du dann sagen, ich denke dann natürlich immer an Leute, die weiter weg sind. Also wir sprechen natürlich dann auch von Menschen, die vielleicht das gar nicht so wissen, was sozusagen jetzt wächst und was auch nicht wächst. Ich habe nur heute Morgen gerade im Radio wieder gehört, da wurden Heidelbeeren beworben. Heidelbeeren, die jetzt gerade aktuell nicht wachsen bei uns. Aber glaubst du, dass wir Menschen damit auf den richtigen Weg bringen können? Also die das vielleicht nicht wissen, dass Heidelbeeren jetzt nicht wachsen und die dann dahin zu bringen, dass sie vielleicht auch sagen, ich kaufe lieber mal das, was es jetzt gibt und nicht immer das, was im Angebot ist?
Ja, das ist ja eines der Ziele, die wir verfolgen, ne? Also die Menschen mehr zu sensibilisieren, was wächst wann, sich regional und saisonal zu ernähren. Und ich glaube, dazu leisten wir einen starken Beitrag, dass der Gemüseanbau halt mitten in der Stadt stattfindet, weil Ansonsten ist die Landwirtschaft irgendwo weit da draußen, wo sie keiner sehen kann und man hat völlig den Bezug dazu verloren. Und wenn aber das Gemüse wieder nebenan wächst, dann sehe ich das ja und entwickle da auch wieder mehr ein Gespür dafür, ohne dass ich es selber machen muss. Ne?
Gibt es auch Dachflächen oder Flächen, wo ihr sagt, da funktioniert es nicht anzubauen? Oder helft ihr den Interessentinnen und Interessenten dann und erklärt ihnen, wie man vielleicht auf dem Balkon besser anbaut oder auf dem Dach? Genau.
Also ich sage immer grundsätzlich, finden wir für alle Flächen oder Orte eine Lösung. Also beim Dach ist natürlich die Traglast entscheidend. Da braucht man natürlich so eine gewisse Mindesttraglast damit, weil da auch die Menge Erde hinbekommen. Aber ansonsten gibt es für alle Standorte eine Lösung. Es gibt Pflanzen, die auch mit schattigen Balkonen zurechtkommen. Es gibt Pflanzen, die sind für sonnige Standorte geeignet. Es gibt Pflanzen, die kommen mit Wind gut zurecht. Wenn wir über versiegelte, kontaminierte Böden sprechen, dann können wir da einen Aufbau machen, dass da trotzdem was wachsen kann. Also es gibt ganz viele Lösungen.
Das klingt immer natürlich jetzt so sehr positiv, aber was würdest du sagen, war so die größte Herausforderung eigentlich, so deine Firma zu starten, zu gründen und kannst du das verraten?
Naja, natürlich die erste große Fläche zu finden, wo wir so eine Stadtfarm machen können, das ist natürlich nicht so einfach. Also ich habe, wie gesagt, am Anfang nach großen Flachdächern gesucht und habe bis heute nicht das Richtige gefunden, aber das scheitert weniger an den technischen Voraussetzungen als an den Menschen, die dahinter stehen. Also man braucht halt einen Gebäudeeigentümer oder Betreiber, der die Idee auch versteht und da Lust drauf hat. Und oft gehören solche Gebäude halt großen Immobilienfirmen, die sich dafür halt wenig interessieren, muss man so sagen. Und da muss man einfach Glück haben, dass man an die richtigen Personen gerät. Und das Glück hatte ich hier in Erfurt für unsere Stadtfarm. Und ansonsten ist natürlich dann die Finanzierung ein Thema. Also wie eigentlich bei jedem Startup auch. Man braucht irgendwie Startbudget. Und ich hatte am Anfang gehofft, eine Förderung zu bekommen, weil ich dachte, okay, das ist ja irgendwie ein Thema, was ganz viele Förderthemen anspricht. Also sei es Biodiversität, mehr Grün in der Stadt, nachhaltige Landwirtschaft. Aber bin aus allen Fördertöpfen rausgefallen, weil es halt so eine Grauzone ist, die nicht abgedeckt ist. Und dann haben wir halt ein Crowdfunding gemacht. Und den Großteil habe ich aber dann einfach selber über einen Unternehmensgründerdarlehen finanziert. Genau.
So bin ich natürlich auf dich das erste Mal aufmerksam geworden über das Crowdfunding. Aber das heißt eben auch schon, also für die Leute da draußen, die sowas planen vielleicht auch, also du brauchst schon Leute, du brauchst KomplizInnen, also du brauchst Menschen in der Stadt, Verwaltung am besten wahrscheinlich auch, die dich da unterstützen und dich da supporten. Und wenn es die nicht gibt, wird es auf jeden Fall schwer, so wie ich es raushöre, oder?
Also das erste Projekt jetzt, die Stadtfarm, das haben wir ganz ohne Stadtverwaltung gemacht. Das ist also das sind Privateigentümer, auf dessen Fläche das stattfindet und das hat durchaus auch Vorteile, weil man einfach sehr schnell ist in der Umsetzung. Und also wir planen gerade ein weiteres Projekt, da kann ich aber leider noch nicht offiziell drüber sprechen, aber da wird die Stadt mehr involviert sein und da kann ich dann vielleicht in einem Jahr drüber berichten, wie das so gelaufen ist.
Wie viele Abonnentinnen habt ihr denn jetzt zurzeit schon bei den Boxen?
Also wir hatten dieses Jahr ungefähr 40 Abonnentinnen, aber damit sind wir auch ausgebucht. Also mehr hätten wir von der Fläche nicht runterholen können an Gemüse. Und wir haben auch eine deutlich größere Nachfrage, als wir anbieten können. Also wir haben eine Warteliste, wo sich auch regelmäßig Leute eintragen. Also der Bedarf ist da.
Und könnt ihr da, also das darfst du jetzt nicht verraten, aber geteasert. Also könnte es größer werden in Zukunft? Also gibt's die Möglichkeit auf mehr Boxen oder auf mehr AbonnentInnen, die dann dazukommen können?
Genau, also der Plan ist, eine weitere Fläche zu erschließen und dann können wir natürlich auch mehr Gemüse und mehr Gemüseabos anbieten. Ja.
Das freut dann die Leute auf jeden Fall. Aber das heißt auch, also in Erfurt, das wäre ja nochmal so für die Leute da draußen, auch für uns, gibt es noch nichts Vergleichbares. Also es gibt keine andere Stadtfarm oder es gibt keine praktisch andere Möglichkeit oder gibt es auch Urban Gardening praktisch bei euch noch zusätzlich in Erfurt oder seid ihr sozusagen die einzigen weiterhin da?
Nee, also es gibt klassische Urban Gardening-Projekte. Ich finde auch für die Größe der Stadt relativ viele, aber das sind dann halt klassische Mitmachgärten, wo Leute sich aus Freizeitspaß, die dann mitmachen können und sich treffen und gemeinschaftlich gärtnern. Aber wir haben ja, also was mir auch wichtig ist, ist halt zu beweisen, dass so eine kleine Fläche in der Stadt auch wirtschaftlich betrieben werden kann, weil Nachhaltigkeit, wisst ihr selber wahrscheinlich auch sehr gut, heißt ja nicht nur einen ökologischen Nutzen und einen sozialen Nutzen zu stiften, sondern auch einen wirtschaftlichen. Und ich glaube, nur wenn man zeigt, dass das geht, dann kann man auch andere motivieren, das nachzumachen und dann wird einfach der Impact größer. Genau, also so eine wirtschaftlich betriebene Stadtfarm, die gibt es hier nicht. Es gibt um Land gibt es noch so ein paar, also eine solidarische Landwirtschaft gibt es zum Beispiel oder auch eine Marktgärtnerei, die auch so Gemüsekisten machen. Aber die sind dann auf klassischen landwirtschaftlichen Flächen.
Genau, habe ich mir gerade auch gedacht immer auch so. Und gibt es denn da, also weil es ja auch mal mehr gibt jetzt, praktisch, ich nenne sie mal jetzt Stadtfarmen bundesweit, gibt es denn da auch schon Austausch untereinander bei euch, dass ihr sagt, also ihr tauscht also Erfurt mit Berlin und von mir aus Hamburg oder Freiburg fällt mir gerade keine Stadtfarm ein, aber gibt es denn da schon Austausch bei euch, also von Stadtfarm zu Stadtfarm?
Nee, bisher nicht.
Können ja noch kommen. Es wird nur mal spannend sein, also weil es wahrscheinlich auch unterschiedlich sein wird, was es für Flächen gibt einerseits und was auch natürlich angebaut wird. Und ich überlege dir gerade nur, weil auch so Saatgut und so weiter ist natürlich auch mal eine Kostenfrage. Und wenn es da so einen Austausch gäbe, wäre es ja gar nicht so verkehrt. Aber das kommt ja vielleicht noch, wer weiß. Also es gibt ja immer mehr Stadtfarmen und das ist ja auch das Spannende und Interessante. Und mir fiel noch ein, in München gibt es doch dieses Hochhaus mit der Schafherde. Das habe ich vor
Ja, genau.
kurzem gesehen, da dachte ich, verrückt. Also es gibt ja Dinge, die tatsächlich noch, also noch mehr anders sind als anders. Also noch einfach ja, kurioser, aber da geht ja viel einfach. Und wie ist es denn sonst in Erfurt? Also gibt es denn da, also jetzt von euch, von der Stadtfarm, von dir, gibt es denn da zu anderen Gruppen auch so einen Austausch? Also gibt es da noch andere nachhaltige Startups vielleicht, die da sozusagen sind, mit denen ihr auch so im Austausch steht, vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Also Erfurt ist zwar eine Großstadt offiziell, also wir haben so, ich weiß nicht, ich glaube 210.000 Einwohner. Und das ist aber eigentlich, ist es recht klein. Also die Netzwerke sind eng und wenn man sich hier in dem Bereich bewegt, dann lernt man relativ schnell so diese anderen Akteure kennen. Aber über ein Startup würde ich gern sprechen, weil die sitzen witzigerweise direkt bei uns nebendran. Also unsere Stadtfarm ist am Kontor und das ist so ein, ja, da sitzen verschiedene Akteure drin, also Künstler und Startups und ein bunter Mix aus Unternehmen. Und da sitzt eTerry, das ist ein Startup, die entwickeln ja, einen Feldroboter, also eine KI, die dann autonom übers Feld fährt und zum Beispiel Unkraut jätet und das automatisch erkennt mit dem Kamerasystem.
Magst du vielleicht mal ein ganz anderes Thema mal so ein bisschen vom Buch was erzählen? Ich habe das eben gesehen und vielleicht kannst du ja so ein bisschen anteasern für die ZuhörerInnen, worum es da drin geht.
Genau, ich durfte dieses Jahr auch ein Buch veröffentlichen. Nicht, weil ich mir selber überlegt habe, ich will gerne ein Buch schreiben, sondern tatsächlich ist der Löwenzahn Verlag vor ungefähr 2 Jahren auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich gerne eins schreiben würde. Da habe ich gesagt, okay, das passiert nicht so oft, die Chance musst du wahrnehmen und habe einen Urban Gardening Ratgeber im Wesentlichen geschrieben. Stadtgemüse heißt das Buch. Und es soll eigentlich für jeden eine Möglichkeit bieten, auch selbst Gemüse anzubauen. Also es gibt also ja Tipps, egal welche Fläche man hat, vom Fensterbrett über den Balkon, über das Hochbeet im Innenhof vielleicht bis zur Dachfarm, Planungsbeispiele, Pflanzensteckbriefe, was sich eignet und auch viele Themen. Also das Thema Nachhaltigkeit zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch. Von der Saatgutauswahl bis zum Ja, bis zum Substrat, was ich verwende.
Also das heißt, also du bist schon bekannter auf jeden Fall. Du bist jetzt dadurch, also ich muss vielleicht dazu sagen, also nochmal für alle, die jetzt hören, wir sind ja schon längere Zeit in Kontakt gewesen. Damals gab es das Buch noch nicht. Und ich habe dann gesehen, praktisch, dass es dieses Buch dann gibt und dachte so, Mensch, super, das ist ja dann noch was Größeres jetzt geworden. Und das vielleicht nochmal dieser Austausch würde mich tatsächlich nochmal interessieren. Also du hast gesagt, jetzt es gibt jetzt nicht von Stadtgarten oder Stadtfarm zu Stadtfarm diesen Austausch, aber es gibt ja, weiß ich jetzt auch in Berlin natürlich so ein paar und die auch was mal, also da gibt es auch eine Stadtfarm beispielsweise. Meinst du, also das würde irgendwie Synergien bringen, also mit denen sich auszutauschen? Also oder sagst du, das sind einfach ganz andere Voraussetzungen oder so, dass die ganz andere Gegebenheiten haben, ganz anderen Boden oder so, dass das gar nichts bringt?
Ja, ich weiß nicht, ob es einen Mehrwert bringt, sich mit einer Stadtfarm in Berlin auszutauschen oder ob nicht einfach auch der Austausch hier in Erfurt mit einem Gemeinschaftsgarten oder mit der Solavi von nebenan ausreicht. Ja, also ich muss persönlich gestehen, ich bin nicht so der Netzwerker. Ich tue mich damit schwer, einfach des Netzwerken wegen zu netzwerken, sondern wenn es irgendwie ein gemeinsames Thema, eine gemeinsame Problemfragestellung gibt, dann kann man gerne in Austausch treten. Aber nur so, um sich mal kennenzulernen, finde ich immer schwierig.
Also Hintergrund der Frage war jetzt natürlich nur auch, weil ich dann dachte, also die haben beispielsweise ja auch so eine also eine zusätzliche Geschichte bei der Stadtfarm jetzt in Berlin, wo sie praktisch auch Fische haben, die sie anbieten, also wo sie praktisch dann also das nochmal kombinieren und also praktisch Pflanzenzucht und dann auch noch Fische haben und da gibt es ja so Kombinationsmöglichkeiten, die jetzt immer mehr aufkommen, also das finde ich auch ganz positiv und aber die nee, muss ja auch nicht sein, also wenn das so was du sagst, in Erfurt, wenn ihr da gut vernetzt seid, eben auch so, ist das ja schon spitzenmäßig. Und du sagst, also ihr habt noch weitere Möglichkeiten, es gibt noch weitere Flächen. Ist es auch so, also du hast ja gesagt, also Dächer sind immer noch schwierig. Ist das so ein großer Wunsch aber schon von dir, dass du sagst, also eines Tages wollen wir ein Dach haben, was sichtbar ist in der Stadt, wo Gemüse wächst? Ist das so dein Traum?
Ja, genau, auf jeden Fall, ja. Allein schon, damit ich nicht jedes Mal den Leuten erklären muss, warum Dachgemüse heißt, ne? ja, also im Idealfall wird die nächste Fläche eine große Dachfläche, ja.
Genau, also das ist ja auch, was du gesagt hast, auch mit dieser Traglast und so weiter gar nicht so leicht. Das ist ja schon bei kleineren Geschichten schon so, aus eigener Erfahrung kenne ich das auch mit einer Garage oder so. Die Frage, was hast du da für eine Traglast, was darfst du da überhaupt machen oder so? Und mittlerweile gibt es das ja auch in Baumärkten und so weiter dann auch zu kaufen, dass du da genau den Pflanzenmix hast, der da wächst eben auch so und alles, was dazugehört, Substrat und so. Aber was mich nochmal tatsächlich interessieren würde, ist jetzt so, du hast es jetzt gesagt, mit dem Gemüse, das ihr sozusagen anbaut, mit dem Obst. Gibt es denn da noch irgendwie Dinge, wo du sagst, also das würde ich gerne nochmal ausprobieren in Zukunft, also mit irgendeinem Gemüse oder Obst, das ihr jetzt vielleicht noch nicht habt, wo du sagst, das könnte ich mir nochmal vorstellen in Zukunft, das mal anzubauen, zu probieren, das anzubauen?
Also da bin ich ja generell sehr experimentierfreudig. Wir haben ganz viele verschiedene Sorten immer, viele Sortenraritäten, Nutzpflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. Also wer zu uns kommt, der entdeckt immer mindestens irgendwie 10 Kulturpflanzen, die er noch nie vorher gesehen hat oder noch nie davon gehört. Und ich habe auch jedes Jahr irgendwie eine Liste mit Pflanzen, die nochmal ausprobiert und angebaut werden müssen.
Das ist ja auch so ein Stichwort, also wirklich so altes Saatgut oder praktisch dann also Pflanzen, die wirklich vom Aussterben bedroht sind, das wissen ja auch wieder viele dann tatsächlich nicht unbedingt, dass es nicht natürlich ist, also sozusagen, also dass es nur eine Sorte gibt oder zwei oder drei oder so, sondern es gibt dann viele verschiedene Sorten. Also ich finde das immer interessant bei Apfelsorten, also wie viele Apfelsorten es gibt und wie spannend das schon ist und wie unterschiedlich auch schmecken. Also das kommt noch hinzu und bei Tomaten ist es ja ähnlich, also das weißt du ja noch viel besser. Aber das ist schon spannend, irgendwie das zu sehen. Und was natürlich immer auch für alle Leute da draußen entscheidend und spannend ist natürlich, können das alle machen? Also können alle sozusagen das nachmachen? Also wenn sie dein Buch kaufen, wahrscheinlich schon, aber auch wenn sie es nicht kaufen, können die einfach alle so anfangen? Also was braucht es dafür, um so selbst zu starten, zu beginnen? Mit einem Dachgarten oder mit einem Balkon und
Da sage ich ganz klar, ja, kann jeder einfach anfangen. Am Ende brauchst du irgendwie ein Gefäß. Das kann von mir aus ein ausgespülter Joghurtbecher sein oder ein alter Putzeimer. Dann brauchst du Erde und ein paar Samen und Wasser und Licht natürlich. Und dann kann es losgehen. Also am Ende ist es gar nicht so kompliziert, wie man immer denkt. Klar, es gibt eine Million, tausend Gärtner-Tipps für jede Kultur, aber die Menschen machen das ja auch schon seit Jahrtausenden, ja. Und einfach mal einen Samen in die Erde tun und gucken, was passiert. Und ja.
Glaubst du denn auch, das ist für uns natürlich auch mal so spannend dann zu hören, dass sich wirklich was verändert, dass sich jetzt in Zukunft die Menschen verändern und einfach auch anders nachfragen? Ich habe es ja vorhin schon mal gefragt, immer so jetzt oder gesagt, mir sind Blaubeeren jetzt, dass sie das irgendwie vielleicht auch verstehen. Die gibt's eben nicht jetzt hier. Die müssen sozusagen importiert werden, und das ist bei anderen Sachen genauso. Es gibt ja dann irgendwie diese Flugfrüchte, die dann praktisch gekauft werden, die auch hier angeboten werden. Also glaubst du, hast du Hoffnung vielleicht so in diese Richtung? Hast du Hoffnung, dass sich die Menschen wirklich so ein bisschen verändern vom Konsum her und nachhaltiger nachfragen?
Naja, das werden wie immer nicht alle sein, aber es gibt auf jeden Fall irgendwie eine Gruppe von Menschen, denen das immer wichtiger wird, die auch wissen wollen, wo kommen meine Lebensmittel her, unter welchen Bedingungen sind sie entstanden. Und es wird aber auch immer Menschen geben, die sagen, ja, ist mir doch egal, ob das eingeflogen wurde, ich will jetzt Blaubeeren essen. Ne? Und ich glaube aber trotzdem, dass der Teil der Menschen, die sich darüber Gedanken machen, ja, größer wird oder das zunehmend bei mehr Leuten eine Rolle spielt.
Also es gibt Hoffnung, meinst du? Es gibt Hoffnung. Die Hoffnung ist da.
Ja, weiß ich nicht, ob es im Großen und Ganzen Hoffnung gibt. Also ich finde es auch schwierig, das immer nur auf den Konsumenten aufzuladen. Am Ende müssen auch die richtigen politischen Entscheidungen getroffen werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wieder lese, Glyphosat 10 Jahre verlängert, dann ist das halt eben nicht der richtige Weg. Und da kann ich nicht den Konsumenten für verantwortlich machen.
Sehe ich ganz ähnlich. Ich glaube, Merle sieht auch ähnlich. Und das ist natürlich, also genau, ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, also auf diese politischen Gegebenheiten und so weiter. Und auch wenn wahrscheinlich nicht so viele Politiker in unserem Podcast hören, aber falls sie den hören sollten oder jemanden kennen, der ihn hört, die oder der ihn hört, bitte gern weitersagen, eben auch so da auch was verändern. Also klar, Glyphosat ist jetzt durch, leider auf europäischer Ebene, aber es, ja, wir müssen dann eben schauen, dass da vielleicht auch Dinge wirklich verändert werden und dass da wirklich ja einfach anders nachgefragt wird. Ne? Und vielleicht geht es auch nur mit Verboten oder so, ne? Dass einfach gewisse Dinge tatsächlich, was ja auch mal schwierig ist, aber dann nicht angeboten werden dürfen zu bestimmten Jahreszeiten oder so. Ne? Das oder eingefroren, also tiefgefroren. Das geht natürlich auch. Also solche Sachen sind natürlich auch immer möglich. Also das ist ja auch dann auch mit Bioware möglich. Aber wir sind ja jetzt schon so fast am Ende. Die Frage ist natürlich für uns immer so, wir wollen natürlich auch so einen positiven Ausblick geben. Du hast gesagt, also du hast die Hoffnung, dass sich was verändert, dass da irgendwie schon andere Menschen anders nachfragen, auch nachhaltiger vielleicht nachfragen, nicht alle, natürlich eine gewisse Gruppe, aber dass dann auch mehr werden. Und hast du so Ziele, wo du sagst, also da möchte ich jetzt mit Dachgemüse in einem Jahr, ist wahrscheinlich der Zeitraum zu kurz, aber in 5 Jahren stehen? Was glaubst du, wo seid ihr da in 5 Jahren?
Also da in 5 Jahren, denke ich, haben wir also mindestens eine zweite Fläche, wahrscheinlich eher sogar 3, auf denen wir Gemüse anbauen. Und ich will aber auch, also das Schöne am Selbstständigsein und das Schöne am Selbstständigsein ohne Investoren im Hintergrund ist ja, dass man das alles in seinem Tempo entscheiden kann. Und ich möchte da einfach immer erstmal den nächsten Schritt gehen und von da aus gucken, wie geht's weiter. Also es muss dann halt auch einfach irgendwie zum Arbeitspensum passen und Genau, also der nächste Plan ist die zweite Fläche und wenn ich dann Lust habe auf die nächste, dann machen wir die nächste und dann schauen wir mal, wie es wächst und sich entwickelt.
Haben wir natürlich immer von dir gesprochen, aber kannst du uns auch noch sagen, vielleicht habe ich es auch gar nicht so richtig mitbekommen, aber wie viele Menschen sind jetzt so dabei, die jetzt sozusagen bei dir, bei euch mitarbeiten?
Also aktuell oder dieses Jahr habe ich drei Minijobberinnen und eine Praktikantin beschäftigt. Das ist aber sehr, ja, saisonal abhängig. Also ich habe jetzt noch keine wirklich festen Mitarbeiter bisher.
Ist auf jeden Fall schon mal ein Start immer so, dass du da so praktisch das und wieder beliebt wird es dann sicher auch sein eben auch. Genau. Wir sind ja praktisch schon wieder am Ende jetzt im Ausso. Wir haben jetzt dich ganz gut ausgefragt, glaube ich. Und aber wirklich sehr spannend, also dass es wirklich so ja einfach geht. Also es zeigt ja immer wieder, es geht auch in Städten, also etwas anzubauen, da was zu planen, was umzusetzen, zu machen. Und das wünschen wir natürlich auch von anderen Städten. Ich hoffe einfach, dass in da draußen Leute hören, dass es geht, funktioniert und einfach mal ausprobieren. Das, glaube ich, wieder rausgekommen ist, gerade beim Garten oder so, Balkon, Dachterrasse, sonst wo. Ausprobieren, ne? Wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht und dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal und manchmal liegt es ja auch am Saatgut oder liegt am Ort oder am Topf oder an der Erde oder was auch immer. Ausprobieren ist, glaube ich, dann die Sache, ne? Aber ich schaue wieder zu Merle rüber, weil ich natürlich dann nicht jetzt sozusagen das letzte Wort hier haben möchte, sondern Merle, was hast du noch oder hast du noch was?
Ich habe keine Fragen mehr, weil ich denke, dass die Hörerinnen und Hörer bestimmt interessiert sind und vielleicht ja der ein oder andere auch dein Buch dann noch lesen wird. Da steht bestimmt auch ein bisschen mehr drin und genau, vielleicht so als Ausblick oder was wir noch mitgeben können, dann, dass man sich dann noch mal reinliest ein bisschen. Ja, danke dir.
Ja, danke euch auch.
Super, danke Anna, danke Merle und ja, euch da draußen, also alles Gute und ja, wir freuen uns, dass es so tolle Projekte, so tolle Firmen gibt wie deine und hoffen, dass es da viele Nachahmer da draußen gibt. Genau. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.